Martin, was für eine Woche.
Mhm.
Ihr könnt euch nicht vorstellen. Doch, ihr könnt es euch natürlich vorstellen. Ich habe die Nachrichtenlage ja auch mitgekriegt. Was diese Woche los war und natürlich alles noch irgendwie ongoing ist, das ist jenseits von gewöhnlich, würde ich sagen. Und wie ihr wisst, sind wir beide ja auch in Jobs unterwegs, in denen wir immer mit Nachrichtenlage und so weiter zu tun haben.
Ja.
Das wirkt sich alles aus.
Aber
nichtsdestotrotz, wir wollten euch gerne ein Filmmagazin aufnehmen. Das wollen wir an dieser Stelle auch tun. Einfach, damit ihr diese Woche was Schönes habt. Deswegen haben wir uns ein Thema ausgesucht, das nicht ganz so schön ist.
Yeah. Aber gut, damit müsst ihr auch leben. Ihr kennt das ja, ja auch vom Filmmagazin, weil wir beschäftigen uns natürlich nicht nur mit den schönen Dingen am Film und den spaßigen Neuveröffentlichungen, sondern sie gehen ja querbeet und da sind natürlich auch manchmal härtere Stoffe dabei.
Ja.
Deswegen haben wir da auch wenig Berührungsängste. Soll aber auch dieses Mal wieder um was Aktuelles gehen. Tatsächlich. Vielleicht kommen wir dann die nächsten Filmmagazine mal wieder auf was Älteres zu kommen, weil wir sind natürlich da auch, was das angeht, auch völlig frei von Voreingenommenheit und nehmen eigentlich sowohl die ganz alten Schinken als auch was Neueres. Ihr könnt uns aber natürlich auch jederzeit Vorschläge schicken. Das sagen wir natürlich auch immer am Anfang des Filmmagazins, damit ihr auch Bescheid weißt. Weil ihr könnt uns auch jederzeit schreiben, wenn ihr Ideen habt, was wir uns mal anschauen sollten, was irgendwie so ein Geheimtipp ist, von dem niemand was weiß. Oder das ist ein ganz bekannter Film, den muss man sich aber nochmal anschauen, weil der ist irgendwie sehr gut gealtert oder sehr schlecht gealtert. Auch das ist interessant. Da könnt ihr uns auf jeden Fall auf filmmagazin.org, ist unsere Webseite, aber natürlich auch auf YouTube. Wenn ihr das hier seht, dann seid da sowieso auf der Plattform unterwegs. Ansonsten halt natürlich auch, wenn ihr uns nur hört, dann gibt es natürlich da auch Möglichkeiten, wenn ihr schnell mal auf filmmagazin.org geht oder auf Instagram und Co. Da sind wir auch jederzeit erreichbar.
Das ist korrekt. Und wir hatten ja einen bunten Strauß an Themen, die man machen könnte diese Woche, worüber man sprechen könnte. Also politisch, wenn man sich an der Politik, an der aktuellen Tagespolitik orientiert, dann könnte man natürlich überlegen, okay, fangen wir von unten an. Machen wir was über Sachsen. Zum Beispiel, ne, da sind die Sondierungsgespräche beendet worden, mit keinem Ergebnis zu einer möglichen Brombeer-Koalition ist ausgefallen. Da könnte man vielleicht irgendwie irgendeinen Film über Sachsen machen oder so, oder eine Serie. Wenn man eine Ebene höher geht, dann ist die Bundesregierung, die Regierungskoalition auseinandergebrochen. Die Regierung gibt's ja noch. Da könnte man also auch irgendwas machen über Politik oder über andere Regierungen, die irgendwie zerbrochen sind oder so. Und wenn man dann noch eine Ebene hochgeht, und das ist alles an diesem Mittwoch passiert, da, also deutscher Zeit, da muss man natürlich über die US-Wahl reden. Und die USA sind ja natürlich logischerweise Hollywood, ne, also Zentrum der westlichen Filmindustrie, ist öfter Thema bei uns im Filmmagazin. Und Hollywood hat sich auch mit der US-Politik jetzt beschäftigt. Und zwar perfekt.
Immer mal wieder.
Immer mal wieder, natürlich, logisch. Aber jetzt im Vorfeld der US-Wahl ganz besonders mit einer Figur, die seit vielen Jahren durch die US-Politik geistert, Präsident war und jetzt wieder Präsident werden wird, Donald Trump. Ein Film über sein Leben, eine Filmbiografie, lief in den Kinos. Und normalerweise machen wir es immer so, dass wir uns die Filme beide anschauen und dann drüber sprechen. Das haben wir jetzt diese Woche nicht geschafft, denn der Film ist wirklich ganz frisch im Kino sozusagen. Also nicht
und
ganz,
auch nur
ganz
in wenigen
neu,
Kinos zu sehen, muss man auch
genau,
dazu sagen.
Nur das muss man wirklich sagen. Also ich hätte, glaube ich, zum Zeitpunkt der Aufnahme hätte ich am gleichen Tag um 22:45 noch oder 23:58 noch einen Film im Programmkino haben können. Hätte uns aber nichts genutzt. Das heißt, ich werde jetzt die Rolle des Fragenden einnehmen und Martin würde sozusagen uns ein bisschen erzählen von The Apprentice, The Trump Story.
Mhm. Genau, den habe ich mir jetzt ungefähr vor einer Woche angeschaut im Kino, weil es auch natürlich interessant ist, dass natürlich genau auch zu dem Zeitpunkt in den Kinos gelaufen ist. Ich meine, der ist seit Ende Mai, läuft er halt auch bei verschiedenen Festivals, hatte seine Premiere in Cannes gehabt und war da auch schon noch auf der Suche nach Filmverleihern, weil natürlich es ein sehr heikles Thema ist und dadurch jetzt auch nicht den größten Veröffentlichungszeitraum und auch Gegebenheiten bekommen hat. Deswegen, das läuft natürlich jetzt nicht in vielen, vielen Kinos, aber hat zumindest auch eine sehr gute Mund-zu-Mund-Propaganda dann gehabt und war auch sowieso schon seit der Ankündigungen, wo man die ersten Bilder gesehen hatte, war man schon sehr daran interessiert, weil es auch eine recht interessante Ausgangslage hat, weil es ist kein klassisches Biopic, also einen klassischen Biografiefilm über das Leben von Donald Trump, jetzt quasi bis in die Gegenwart hinein. Das streift das quasi nur an. Der große, große Fokus sind die 70er und 80er Jahre von Donald Trump, also sozusagen die Aufstiegsjahre, wo er sein Handwerk gelernt hat, mehr oder weniger, oder wie er dann quasi von einem mittelständischen, naja gut, eigentlich schon nicht mittelständischen, eigentlich schon von einem oberen 10% Immobilienmakler zu den oberen 1% es geschafft hat. So muss man es ja, glaube ich, eigentlich formulieren. Aber dann nochmal halt einen besonderen Fokus eben auf zwei Jahrzehnte und nicht das gesamte Leben von Donald Trump, wird ja eben nicht aufgemacht.
Ja, ein Film, der sicherlich genauso programmiert worden ist, also jetzt in die Kinos so gekommen ist, dass er mit den US-Wahlen zusammenfällt. Ja. Erzähl uns doch mal ganz kurz oder umreiß uns doch mal, du musst jetzt nicht die ganze Lebensgeschichte von Donald Trump erzählen, aber bericht uns doch mal ganz kurz, worum geht's, wie muss ich mir diesen Donald Trump in den 70ern und 80ern in den USA vorstellen?
Also der Donald Trump der 70er Jahre ist tatsächlich noch, also der Film startet, da ist er ungefähr so 27 Jahre alt, von Sebastian Stan gespielt, auch über den ganzen Verlauf des Films, den sie ja nur dann ein bisschen mit Make-up und ein paar dann Fettsuits noch ein bisschen dann erweitern im Laufe der Jahrzehnte. Aber Sebastian Stan, den man ja vor allen Dingen als Winter Soldier im Marvel-Universum kennt, porträtiert hier Donald Trump und eben als am Anfang auch als 27-jähriger, relativ unerfahrener Gigolo, so ein bisschen, auch so ein bisschen natürlich auf der Suche, hungriger Typ, der irgendwie halt es ganz nach oben schaffen will, der eben halt auch das Mittelkind der Familie Trump ist und besonders halt seinem Vater Fred Trump nacheifert, der eben Immobilienbesitzer ist, eben mehrere Wohnungen und Wohnungskomplexe halt im New Yorker Raum besitzt, aber eben halt jetzt noch nicht alles riesengroß und krass, sondern eben halt auch viele Sozialwohnungen, sag ich mal. Das große Problem ist, und damit startet auch der Film direkt, dass die US-Regierung sich mal den Komplex, den Wohnungskomplex der Familie Trump mal genauer angeschaut hat. Und kurz zuvor ist nämlich auch ein Gesetz erlassen worden, das eben verhindern soll, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen diskriminiert werden bei der Wohnungssuche. Und man hat festgestellt bei den Trumps, da werden irgendwie, wenn schwarze Menschen nach Wohnungen suchen bei den Trumps, die werden irgendwie direkt markiert mit Symbolen, dass hier Schwarze sich gemeldet haben. Und die müssen dann auch, selbst wenn sie in eine Wohnung kommen, was deutlich seltener passiert als bei Weißen, dann zahlen die auf einmal schnell auch mal das Doppelte an Miete, was die Weißen tun. Und damit verstoßen sie dann 1:1 gegen diese Diskriminierungsstatuten. Und da verklagt jetzt der Bundesstaat New York auch die Trumps. Und damit startet quasi auch der Film, dass die Trumps da vor so einer exzellentellen oder so einer großen Bedrohung stehen. Aber Trump wäre natürlich nicht Trump, wenn er da Mittel und Wege findet, dem Ganzen zu entgehen. Und dann erlebt man halt mehr oder weniger seinen kometenhaften Aufstieg, weil eben auch Trump, was man ihm auf jeden Fall, wenn man ihm irgendwas zugutehalten will, dann ist es, dass er richtigerweise erkannt hat, dass New York der 70er Jahre war eher auf einem Niedergang. Das heißt, viel Nachholbedarf, viele Probleme, ganz große Geldschulden. Und das war nicht gerade der Place to be. Aber Donald Trump hat halt ganz immer wieder betont, das wird irgendwann wieder der Place to be. Und wer jetzt in Luxus, Villen, Hotels, Wohnungen investiert, der hat später Erfolg. Und so soll es natürlich später auch kommen. Und das Ganze ist dann eben auch einer der Gründe, warum er dann später auch Erfolg haben wird. Und das Ganze ist dann eben jetzt hier der zentrale Punkt. Und der ist dann eben nicht nur durch sein eigenes Begierden und seine eigene Profitgier und seine unabdingliche Ambitionen begründet, sondern eben auch durch besonders eine Person, die Donald Trump am Anfang seiner Karriere ganz, ganz stark mitgestaltet hat. Das war der Anwalt Roy Cohn. Der ist sozusagen sehr bekannt gewesen Anfang der 70er Jahre in New York. Das ist so ein Anwalt gewesen, ein Anti-Star-Anwalt könnte man fast schon sagen, also sehr bekannt. Aber er hat vor allen Dingen, Klientel vertreten, die man eher mit der Unterwelt verbinden würde. So ein bisschen bei Gotham City wäre er ein perfekter Charakter gewesen oder für einen Batman. Im Batman-Comic wäre er der perfekte Charakter gewesen, weil er eben die Mafia-Familien vertritt und irgendwie immer wieder Mittel und Wege findet, selbst aus den misslichsten Lagen, sich irgendwie noch rauszuwinden. Er war selber oder wird auch mehrmals in seinem Leben verklagt werden und mehrmals wird versucht, ihm seine Erlaubnis als Anwalt zu arbeiten, versucht zu entziehen, weil er eben auch bis zum Mark korrupt ist, aber er schafft es trotzdem immer wieder und natürlich sein Handwerk, davon lernt Donald Trump.
Also so ein richtiger Macher.
Ein richtiger Macher ist das. Auch eine sehr faszinierende Figur, weil dadurch, was auch man jetzt mal ein bisschen so ein bisschen in die Analyse schon reingeht, ist eben, dass dieser Roy Cohn ist natürlich irgendwie ein Bösewicht, der irgendwie eine anziehende Figur allein dadurch natürlich ist, weil er so klassischer Bösewicht irgendwie so natürlich wirkt, der jemand korrumpiert. Aber so einfach macht sich der Film natürlich nicht auch, weil Donald Trump wird nicht korrumpiert. Er hat das schon immer, er war schon immer so und er lässt sich korrumpieren, ganz bereitwillig und wird auch irgendwann natürlich seinen Meister übertrumpfen, denn selbst so, sag ich mal, verbissen und so niederträchtig, wie Donald Trump werden wird, damit hätte selbst Roy Cohn nicht gerechnet. So zeigt uns zumindest, dass der Film auch gerade am Ende des Films nochmal mit einer schönen Szene, dass er selbst da keine Berührungsängste hat, auch einen Roy Cohn dann irgendwann selbst wegzustoßen. Das heißt, man hat ja auch eine, durchaus auch wenn es, ne, wenn man sagen will, eine sehr simple Geschichte irgendwie vielleicht. Ne? Man hat so einen aufstrebenden Mongol, Medienmongol, der sich korrumpieren lässt irgendwie. Aber es ist dann irgendwie doch dadurch natürlich, dass es eine super große Aktualität hat, noch natürlich ein großer Versuch, Donald Trump zu verstehen, wie dieser Mann tickt, wer ihn dazu gebracht hat und wie er auf die Welt blickt, aber wie eben halt auch, und das muss ich dem Film sehr gut gut erhalten, dass sie eben das nicht auf individueller Ebene tatsächlich machen, oder nicht nur, natürlich auch auf individueller Ebene, weil das geht auch nicht anders, aber der Film eben auch immer wieder Systemfragen stellt. Und wer das Filmmagazin hört, der oder häufiger hört, der weiß, das kommt immer gut an bei uns. Das mögen wir,
wenn Systemfragen
stellen. Das zeigt sich in mehreren Sequenzen. Das ist natürlich zum einen, dass die Trumps, also sowohl Fred als auch Donald Trump, nur so reich werden konnten und so erfolgreich werden konnten, weil die Politik ihnen immer wieder den roten Teppich ausgerollt hat und ihnen immer wieder Steuererleichterungen gegeben hat und ihnen quasi Geld geschenkt hat, mehr oder weniger, wenn man so will. Weil am Ende sind Steuererleichterungen und eben da auch wirklich Zuschüsse als geschenktes Geld. Und gerade dann unter diesem Hintergrund der 70er Jahre von New York, die wirklich mehrmals betonen, wir haben eigentlich kein Geld. Wir müssen sehr viele Millionen Menschen hungern oder leben unter schlimmsten Bedingungen. Aber doch trotzdem kriegt Donald Trump irgendwie die Grundstücksteuer für seinen neuen Trump Tower oder für sein neues Luxus-Ding. Das bekommt er dann doch irgendwie immer wieder erlassen. Warum ist das so? Ne? Und das sind natürlich schon Fragen, die da gestellt werden oder Perspektiven, die ja aufgetan werden, dass eben Donald Trump kein Selfmade-Typ ist, der da ganz alleine war mit seiner Brillanz und seinem Deal-Maker-Mindset das irgendwie geschafft hat, sondern nein, dahinter steht eine ganz große Elite, die sich da gegenseitig die Deals zuschiebt. Es gibt natürlich immer wieder auch Personen, die dagegen stemmen wollen, aber am Ende das System will genau solche Typen wie Donald Trump und unterstützt die eben auch, wenn es darauf ankommt. Deswegen alleine deswegen schon ein sehr spannender Blick darauf. Und gerade auch Roy Cohn, finde ich, der wird von Jeremy Strong gespielt, auch ganz hervorragend. Für Jeremy Strong auch ein Heimspiel, glaube ich. Ich habe über ihn bei Succession länger über ihn gesprochen. Da spielt er ja eine der Hauptrollen, quasi eine sehr ähnliche Rolle. Oder sagen wir mal, nicht ganz ähnliche Rolle, weil tatsächlich in Succession spielt er eher den unerfolgreichen, strebsamen Medienmongul und hier spielt er eben den erfolgreichen. Aber trotzdem irgendwie Heimspiel für ihn, weil er, glaube ich, genau diese Charaktere in 4 Staffeln Succession sehr gut kennengelernt hat. Und er spielt auch diesen Roy Cohn als sehr allglatten, so ganz dünnen, derren Typen, der auch sehr bewusst mit Mimik und Gestik arbeitet, meistens so ganz knallharte Sachen sagt und dabei kaum eine Miene verzieht und so eine total roboterhafte Art und Weise des Auftretens irgendwie schon hat und nur ganz, ganz selten, also hat natürlich große, trotzdem emotionale Ausbrüche, wo er wütend ist und flucht wie ein Schwein, aber es ist die ganze Zeit sehr kontrolliert, hat man das Gefühl, und er ist so ganz wenig greifbar. Und was irgendwie, glaube ich, auch super wichtig ist, was der Film auch sehr gut darstellt, auch um die Figur Trump, aber eben auch um die Figur Roy Cohn zu verstehen, weil da sind sie sich sehr, sehr ähnlich. Die sind widersprüchlich, also die machen von vorne bis hinten keinen Sinn, diese Figuren. Also es ergibt keinen Sinn eigentlich, wie die funktionieren und warum die Gesellschaft sie so sehr vergöttert teilweise. Es wird sich bei Roy Cohn besonders daran gezeigt, auch in einer Szene wird das dann, spricht er das auch ganz, ganz deutlich aus. Er ist Jude und er ist homosexuell. Und Roy Cohn hat immer wieder im Film wird er sich homophob äußern, er wird das immer wieder auch gegen seine Gegner nutzen, wenn er weiß, die sind homosexuell, dass er die dann verpfeift bei der Presse oder so, also er hat kein Problem, die Homophobie der Gesellschaft irgendwie anzuzapfen und für sich zu nutzen, obwohl er selbst schwul ist, und er hat auch in seiner Karriere als Anwalt, als Staatsanwalt früher auch, hat er, und das ist auch ein berühmter Fall, Ethel und Julius Rosenberg, das waren zwei ein Ehepaar, die halt für die Sowjetunion Geheimnisse weitergegeben haben, mehr oder weniger als Spione angeklagt wurden, die eben auch, Ethel und Julius Rosenberg waren auch Juden, und es war halt dann auch wurden angeklagt und stand in dem Raum, ob eben die Todesstrafe an ihn verstreckt wird. Und Roy Cohn hat sich ganz, ganz, ganz stark dafür gemacht, dass diese Todesstrafe auch wirklich verstreckt wird. Also das heißt, er hat auch dafür gesorgt, und das war 1951, das heißt nur wenige Jahre nach dem Holocaust. Das spricht er auch im Film oder deutet er auch an, das ist ihm scheißegal. Quasi, der hat auch keine Probleme damit. Und das ist auch so, wo man immer selber auch, ne, diese Identitätsfragen gerne stellt. Müsste nicht ein Roy Cohn eigentlich auf der Seite der Schwulenbewegung sein? Müsste er nicht eigentlich auch für Juden arbeiten? Aber nein, so funktioniert das nicht. Auch später im Film wird natürlich auch AIDS ein größerer Diskussionspunkt werden. Auch da ist Roy Cohn, hat keine Probleme, das einzusetzen gegen seine Gegner, auch wenn er irgendwann selber an AIDS erkranken wird. Und das, glaube ich, so eine doch nochmal, auch wenn man das vielleicht, wenn man sich mehr mit Donald Trump auch beschäftigt, mit solchen Charakteren, dass solche diese Widersprüche, die diese Persönlichkeiten irgendwie in sich haben und von vornherein eigentlich gar keinen Sinn ergeben, dass man das nochmal so ganz plastisch an der Figur Roy Cohn nochmal mit uns gezeigt, und natürlich auch an Donald Trump selber, der zahllos immer wieder sagt, dass er Deals machen kann, aber er macht die Deals. Er kriegt Deals quasi auf dem Silbertablett präsentiert. Und trotzdem kann er diese Geschichte immer wieder erzählen, dass er der Dealmaker ist. Und das nochmal so plastisch zu erzählt zu bekommen, darf ist, glaube ich, für jeden, der da Einblicke haben möchte, super, ein super Film.
Wie ist der Film so von der Gestaltung her? Also relativ klassisch, linear erzählt. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also natürlich von quasi zeitlich geordnet, von den 70er bis dann irgendwann, ich glaube, wir sind Ende 90er, da geht der Film raus ungefähr. Dann natürlich klassisch erzählt, aber was man sagen muss, er nutzt gerade in den 70er-Jahresszenen starke 16mm-Optik oder mit 16mm-Kameras gearbeitet. Das heißt, man hat ja so einen starken so Video-VHS-Look so ein bisschen und eben halt auch besonders, wenn man die 70er-Jahre-Filme kennt, da gerade so dieses New Hollywood, dieses sehr reale, roughe, man sieht quasi den Schmutz, man ist auch mit einer Handkamera oder einer handkamera-ähnlichen Kamera direkt nah bei den Charakteren. Das ist so dieser Look, der besonders halt in den 70er-Jahres-Szenen, die sozusagen die Hälfte des Films ungefähr ausmachen, ist man da sehr stark dabei. Das wird dann quasi immer mehr aufgebrochen, wenn dann die glorreichen, in Anführungszeichen, 80er-Jahre kommen, wo dann natürlich alles dann der Glanz und der Prunk mehr im Vordergrund steht. Dann haben wir auch irgendwann dann 32mm-Bilder. Aber allein dadurch auch schon mal auch visuell auf einer sehr spannenden Ebene, die da auch das sehr, sehr bewusst einsetzen. Deswegen da auch Lob dafür.
Also man hört schon so ein bisschen raus, dir hat er ganz gut gefallen, der Film eigentlich.
Ja.
Was denkst du, für wen, also mal abgesehen für die, die sich für Donald Trump oder US-Politik oder weiß ich nicht, die jetzt letzte Woche Dienstag plötzlich politisiert worden sind, abseits von denen, für welchen Typ Filmschauerin oder Filmschauer, ist der was?
Ich weiß gar nicht, was du das haben. Was gibt's denn für Typen von Filmschauern?
Da müssen wir mal eine Liste erarbeiten.
Da müsste man eine große Liste.
Das ist mal ein großes Projekt. Aber hast du vielleicht einen Vergleich? Also, wenn dir dieser Film gefällt, dann gefällt dir The Apprentice
also,
auch.
Also wahrscheinlich, wenn man jetzt im biografischen Filmbereich bleibt, dann wahrscheinlich wie der Steve Jobs-Film von Danny Boyle, von Michael, also mit Michael Fassbender als Steve Jobs, die sich halt ganz bewusst halt auch für Zeitepochen entscheiden, um halt dieser Figur, einer großen schillernden Figur irgendwie nahe zu kommen, die nicht versuchen, das gesamte Leben in einen Film zu pressen, irgendwie in 2,5 Stunden, was nie funktioniert oder ganz, ganz selten nur funktioniert, und die haben sich halt für eine ganz spezifische Perspektive irgendwie entscheiden. Und ich glaube, für alle, die halt den Steve Jobs-Film mögen, er hat jetzt wirklich Betonung auf den Danny Boyle Steve Jobs-Film, es gibt noch den zweiten mit Ashton Kutcher, der macht nämlich genau den Fehler, dass er versucht, das gesamte Leben irgendwie in einen Film zu pressen, der ist nämlich auch furchtbar. Aber der mit Michael Fassbender finde ich auch ganz großartig. Der ist vielleicht auch noch mal ein bisschen besser, weil er besser geschrieben ist, aber ich mag auch diesen Stil von dem Film nochmal ganz besonders, dass The Apprentice ein bisschen klassischer erzählt. Aber beides sehr, sehr gute Filme. Und wie gesagt, wenn man damit was anfangen kann, dann auf jeden Fall auch The Apprentice. Große Empfehlung. Und nochmal auch besonders, wenn man halt auch, ich muss sowieso sagen, Sebastian Stan ist für mich sowieso einer der ganz, ganz, ganz wenigen Marvel-Stars, die wirklich schauspielern können und die halt wirklich coole Rollen machen. Der macht immer noch als Winter Soldier, ist er immer noch zu sehen, auch im nächsten Jahr in Thunderbolt wird er wieder als Winter Soldier zu sehen sein, aber Sebastian Stan macht wirklich immer mal wieder echt spannende Projekte, wo er wirklich, man merkt, der will sich ausprobieren und der kann das auch. Also der hatte auch bei dem Pamela Anderson Serie als Tommy Lee, heißt er, ne? Der Ehemann. Ex-Ehemann von Pamela Anderson, wo es dann um das große Sextape geht, da spielt er eben auch so eine Tommy Lee, so als halt den aufgedrehten Super-Mega-Rockstar, der sich nicht benehmen kann und er verschwindet total, man sieht nie den Winter Soldier da. Er ist im nächsten Jahr auch in einem, ich glaube, der müsste nächstes Jahr erst kommen, auch in so einem Drama zu sehen, auch ein sehr interessanter Film, wo es um einen Mann geht, der so eine sehr krasse Krankheit hat, der so ein sehr entstelltes Gesicht hat, der dann aber irgendwann dann befreit davon ist und dann als normal, wie normal aussieht, in Anführungszeichen, aber dann irgendwie sein entstelltes Ich irgendwo immer mal wieder sieht. Also der auch auf psychologischer Ebene funktioniert. Und gerade hier muss ich sagen, weil das ist, glaube ich, super schwierig, jetzt noch einen Donald Trump zu spielen, weil ich glaube, Parodien, da gibt's ungefähr 3 Millionen. Ja. 3 Millionen Donald Trump.
Wenn's reicht.
Wenn's überhaupt reicht. Und hier jetzt, und Sebastian Stan schafft es wirklich, auch zu verschwinden. Du siehst nie ihn, du siehst aber auch eine ganze Weile nicht diesen Parodie Donald Trump. Ne? Also er hat trotzdem den Stil und je länger der Film geht, je mehr er sich wirklich zu dem Donald Trump wird, den wir kennen, desto mehr hat er auch diese Gestik, Mimik und diese Aussagen, diese Art und Weise, wie Donald Trump redet, diese Worte, die er wählt, das wird immer mehr, je länger der Film geht. Und das ist wirklich so eine Entwicklung dahin, aber es wird nie eine Parodie oder er macht sich nie über ihn lustig oder so. Der schafft es immer, dass es ganz knapp davor ist. Und es ist wirklich, man merkt, er hat sich da ganz, ganz stark mit ihm auseinandergesetzt und schafft es halt auch noch gerade in der Anfangsszene, dass er noch so ein bisschen unsicher ist, aber du schon total spürst, da ist ein großer, oder da ist eine Persönlichkeit, die sich irgendwie in den Vordergrund rücken will unbedingt und auch sehr schnell bereit ist, dafür alles zu opfern und jeden dafür zu opfern. Das zu tun, das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Leistung. Das zu tun bei so einer bekannten Figur, wo jeder von uns könnte irgendwie halbwegs eine Donald Trump-Parodie irgendwie jetzt spontan sich überlegen und wüsste sofort, welchen Satz er oder welche zwei Sätze er sagen möchte und jeder würde beim Pantomime spielen oder beim Charade spielen Donald Trump sagen. Naja, und Sebastian Stan schafft es irgendwie nicht da reinzurutschen. Und das ist irgendwie, glaube ich, eine echt, echt große Leistung.
Ist ja ein relativ relativ kleiner Film, zumindest im Moment noch. Ich weiß nicht, vielleicht wirkt sich ja die neuerliche Wahl von Donald Trump dann jetzt auch nochmal aus. Also vielleicht nicht auf die Kino, auf die Kinobesuche irgendwie, aber vielleicht für die nächste Verwertung dann im Streaming, dass er jetzt irgendwie ganz schnell dann, dass sich da jetzt jemand drum reißt, den Film irgendwie in seinem Streaming-Angebot zu haben, könnte ich mir vorstellen zumindest. Um da was zu erklären. Also ihr habt gehört, der Martin fand ihn ziemlich gut. Also es könnte sich durchaus lohnen, da dann, wenn ihr über den stolpert, sobald er im Stream ist, mal reinzuschauen. Ich habe gelesen über den, also zu dem Film, das ist natürlich auch immer die Frage, ne? Der ist ja kurz vor den US-Wahlen rausgekommen und Donald Trump hat sich, zumindest habe ich nichts gefunden, dazu nicht geäußert. Ob er ihn gesehen hat, ist natürlich auch eine ganz andere Frage, ne? Aber es soll wohl eine Unterlassungsaufforderung zumindest von den Anwälten von Donald Trump gegeben haben, denen die Filmemacher jetzt natürlich widersprochen haben und gesagt haben, nee, es ist einfach eine Darstellung von ihm und mehr ist, glaube ich, dann auch erstmal nicht passiert. Ich glaube, der Regisseur Ali Abbasi hat ihn auch eingeladen, sich den Film anzuschauen, weil er tatsächlich gesagt hat, er glaubt, Donald Trump könnte damit ganz zufrieden sein, wie er dargestellt wird, weil es nämlich relativ realistisch ist.
Also das auf jeden Fall. Ich wüsste aber so ein paar Szenen, damit wäre er wahrscheinlich weniger einverstanden, aber am Ende, und das ist ja auch, was auch im Film deutlich wird, Donald Trump kann auch nicht verlieren, also er kann literally nicht verlieren. Einerseits, weil er es niemals zugeben würde. Das ist ein ganz großes Prinzip von Donald Trump. Wenn du, auch selbst wenn du verlierst, gib es niemals zu. Das lernt er auch sehr, sehr früh, was er auch bis heute auch sehr berühmterweise auch angewendet hat, 2020, ja. 21. Aber selbst er kann auch in dem Sinne nicht verlieren, indem, egal was man ihn an den Kopf wirft, egal was über ihn bekannt wird, egal wie man ihn versucht zu entzaubern, es gibt nichts zu entzaubern. Keiner der Anhänger Donald Trump wird sagen, ach so, das ist er für ein Typ. Ach, das wusste ich.
Das ist er wirklich.
Ach so. Und das ist dann auch so, deswegen kannst du ihn halt, ne, er sagt das auch so im Film, du kannst mich mit dem Messer angreifen, aber dann schieße ich halt mit einer Bazooka zurück. Mhm. Und am Ende ist das egal, wie die Sachen sind. Und deswegen ist er so schwierig einzuhegen, auch von den Institutionen, die immer wieder an ihm scheitern oder auch scheitern wollen, müssen. Auch große Fragen, aber das ist auch nochmal auch interessant und es ist auch nochmal am Ende auch nochmal deutlich gemacht, dass auch dieses, was auch Biografiefilme übrigens häufig falsch machen, ist auch dieses psychologisch-analytische Versuchen, alles durch irgendwie die Kindheit und die Vergangenheit zu erklären. Ne? Du hast irgendwie, ne, als Kind hat er das erlebt, deswegen musste er später so werden. Das machen ja auch ganz, 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 ganz gerne solche Origin-Bösewichtsfilme, also sowas wie ein Joker oder eben noch ein Cruella de Vil, die dann irgendwie halt in der Kindheit ein großes Trauma erlebt haben und deswegen halt zu Bösewichten wurden. So könnte man natürlich auch eine Donald Trump-Geschichte erzählen, aber das macht der Film auch ganz, ganz deutlich in einer Szene. Dass es da nicht zu analysieren gibt. Also das ist auch völlig der falsche Weg, um irgendwie auch in Donald Trump Herr zu werden. Und auch, ich glaube, auch bei vielen anderen Figuren der Geschichte, jetzt einfach nur den Weg zu wählen, ja, sie so ein bisschen zu pathologisieren und ein bisschen versuchen, in der Kindheit und in der Vergangenheit rumzubohren, um dann das große Erkenntnis zu haben, wie, warum sie denn so sind, das ist es auch nicht. Und da gibt es auch eigentlich nichts. Und bei Donald Trump gibt es tatsächlich auch wenig, die irgendwie sozusagen auf oberflächlicher Ebene erklären, warum er so ist, wie er ist, warum er so ein Autokrat ist. Und deswegen, das ist tatsächlich dann einfach sein Sein und das ist das System, was ihm fördert und fordert und auch haben will und am Ende eben auch in die Position bringt.
Ja. Die Textgattung der Psychologen sprechen über Donald Trump, die einige große Medien ja regelmäßig pflegen, die ja jetzt auch wieder, das war schlimmer, als er zum ersten Mal Präsident wurde. Das ist jetzt ein bisschen weniger gewesen. Ich habe aber trotzdem auch einige Artikel gesehen, wo die das versuchen zu erklären irgendwie. Ich habe am Mittwoch, dann, als die Entscheidung gefallen war, ein Kollege vom Deutschlandfunk, weiß leider nicht mehr, wer es war, es war ja wirklich ganz viel Berichterstattung auch an dem Tag, groß wurde in den USA, hat eigentlich so schön gesagt, man müsse endlich mal aufhören, über ihn zu behaupten, er würde das ja alles gar nicht so meinen, weil er wäre ja so und so, wenn er ankündigt, er will so und so viele Leute aus dem Land werfen, wenn er ankündigt, er will das und das machen, dann sollte man das einfach auch als das nehmen, was es ist, nämlich eine Ankündigung. Ja. Von was
das er vorhat. Und das ist halt das Verrückte, dass das Leute immer noch halt dann immer wieder verneinen und nicht wahrhaben wollen. Der Film wird daran jetzt auch nichts, glaube ich, groß ändern. Natürlich, aber es ist trotzdem auch nochmal gut zu sehen, dass der Film erkannt hat, das ist, was er sagt und wie er denkt, das ist schon, da ist nicht viel Taktik sozusagen dahinter, sondern so ist er wirklich und das will er auch erreichen. Das ist keine irgendwie, dass er quasi da taktiert, um dann irgendwie am anderen was anderes herauszukommen oder am Ende doch kompromissbereit ist oder sich doch irgendwie im Amt beruhigen wird. Da haben wir auch eine Amtszeit schon hinter uns, um festzustellen, nein, das so funktioniert das nicht. Und das macht auch nochmal The Apprentice als Film auch nochmal deutlich, dass es da nichts gibt, quasi der Mann hinter der öffentlichen Person Donald Trump, das ist auch die private Person Donald Trump, ne? Und das ist ein und dasselbe. Und natürlich auch die Medien, die kommen natürlich auch im Film viel vor, die natürlich auch immer sofort Donald Trump erkannt haben und nach seinem Bild gieren, weil er eben so öffentlichkeitswirksam eben auch funktioniert und sie jeden Schritt von ihm begleitet haben und eben er, auch Donald Trump, jederzeit wusste, wie er das einsetzen muss. Da gibt es auch eine Episode dann beim Trump Tower. Da war nämlich tatsächlich ein New Yorker Bürgermeister tatsächlich für ein paar Jahre im Amt, der nicht ganz so ein Fan davon war, dass Donald Trump so viele Gutscheine quasi, steuerliche Gutscheine bekommt und ein bisschen dagegen vorgegangen ist. Das fand Donald Trump gar nicht gut. Deswegen hat er natürlich die Medien eingesetzt und hat sich quasi jedes Mal, wenn ihm eine Kamera oder ein Mikrofon hingehalten wurde, hat er sich über den Bürgermeister darüber aufgeregt und hat das quasi dann versucht, Stimmung gegen ihn zu erzeugen, warum er denn dieses groß und tolle Projekt denn verhindert. Und am Ende hat natürlich Donald Trump trotzdem seinen Willen bekommen und der Trump Tower war so prunkvoll, wie er sich das immer gewünscht hat.
Wir haben ihm jetzt genug Zeit unseres Podcasts geschenkt. 30 Minuten reichen. Ja. Vielen Dank, dass du dir The Apprentice angeschaut hast und uns den Film empfohlen hast. Und beim nächsten Mal machen wir was ein bisschen bessere Laune macht.
Hoffentlich.
Ja,
hoffentlich. Ja, man kann natürlich immer noch was analysieren, dann findet man auf einmal so wieder so was Tiefergehendes, dann ist wieder was Trauriges oder so. Auch keine Lust eigentlich drauf, aber vielleicht müssen wir auch was suchen, was ein bisschen mehr Spaß macht.
Ja, also dann, habt eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Bis dahin, schaut euch irgendwelche Filme an.
Ja, macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.